Ich denke, ich bin online, ja, genau. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte euch eine Frage stellen zu Beginn dieser Predigt. Wisst ihr, was der am häufig gebrauchte Satz im Fernsehen ist? Guten Abend allerseits, ja. Vielleicht könnte ich euch einen kleinen Tipp geben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn du ein Medikament nimmst, sollst du nicht nur wissen, wozu es helfen soll oder helfen kann, sondern du sollst auch über mögliche Nebenwirkungen informiert sein. Ähnliches können wir ja auch vom Christsein sagen. Durch Christus oder Jesus Christus heilt von Sünde und von den Folgen der Sünde. Durch den Herrn Jesus Christus haben wir die allergrößten Wohltaten vermittelt bekommen. Sündenvergebung, ewiges Leben, Gotteserkenntnis, Gottes Kindschaft, ein Erbe im Himmel, zukünftige Herrlichkeit und vieles, vieles mehr. Das ist bei der Nachfolge Jesu, aber auch Risiken und Nebenwirkungen gibt, erfahren wir in dem heutigen Bibeltext. Daher gilt für uns, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Johannes Kapitel 15, die Verse 18 bis 25. Also Johannes Kapitel 15, die Verse 18 bis 25. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt? So werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht zu ihnen gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. Wir wollen noch mal beten. Lieber Vater, herzlichen Dank für dein Wort. Wir beten darum, dass wir es recht verstehen und auch auf unser Leben anwenden können. Hab vielen Dank, Herr. Amen. Wir wollen heute in diesem Textabschnitt zwei Dinge entdecken. Erstens eine Ankündigung von Schwierigkeiten und zweitens eine fünffache Begründung, warum es diese Schwierigkeiten gibt. Bevor ich auf den Text näher eingehe, möchte ich aber noch einmal einen Rückblick halten. Der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium aus einem bestimmten Grund, nämlich, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das große Thema des Johannesevangeliums. Und wenn ihr das Evangelium lest, dann achtet mal darauf. Nahezu in jedem Abschnitt beweist Johannes, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann berichtet er, wie unterschiedliche Menschen auf ihn reagierten. Die einen glaubten, Sie bekommen Sündenvergebung und ewiges Leben, die anderen, und dies waren insbesondere die religiösen und politischen Leiter, lehnten Jesus ganz bewusst ab und sie beschlossen sogar seine Tötung. In der Betrachtung des Johannesevangeliums sind wir jetzt zeitlich nur wenige Stunden vor der Kreuzigung unseres Herrn. Der Herr Jesus weiß um den bevorstehenden Verrat, um seine Leidenszeit und um seinen Tod am Kreuz. Und so widmet er sich in den letzten Stunden seinen Nachfolgern, um diese auf seinen Weggang vorzubereiten. Er gibt ihnen wichtige Anweisungen. Er bereitet sie auf das vor, was jetzt kommt. Und er hilft ihnen auf diese Weise, mit dieser Situation umzugehen. Er spendet Trost, Weitblick und Ermutigung. In diesem Abschnitt, den wir heute betrachten, bereitet der Herr Jesus seine Jünger auf Risiken und Nebenwirkungen der Nachfolge Jesu vor. Der erste Teil dieser Predigt besteht in der Ankündigung des Hasses der Welt. Im ersten Vers, also in Vers 18, bereitet der Herr Jesus seine 11 Jünger auf bevorstehende Schwierigkeiten vor. Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Diese Aussage ist ziemlich klar. Jesus sagt, mich haben sie gehasst, euch werden sie auch hassen. Ihr gehört zu mir, ihr seid meine Nachfolger, ihr seid meine Zeugen und aus diesem Grund wird euch die Welt hassen. Ich möchte mit euch jetzt schrittweise durch den Text gehen. Wir wollen erstmal betrachten, was bedeuten eigentlich diese Worte Welt und Hass. Danach werden wir sehen, wie hat sich der Hass der Welt gegenüber den Herrn Jesus gezeigt, um dann zu sehen, wie er sich bei den 11 Jüngern zeigen wird. Und dann wollen wir schauen, was bedeutet das für uns. Fangen wir mal mit diesem Wort Welt an. Es hat in der Bibel mehrere Bedeutungen und bezeichnet zum Beispiel oder erstens die gesamte Schöpfung, Himmel und Erde, den Lebensraum der Menschen, die Menschheit im Ganzen und die von Gott abgefallene Menschheit beziehungsweise die Menschen, die Gott nicht kennen und ohne ihn leben. Aus dem Textzusammenhang wird dann immer deutlich, was jetzt gerade gemeint ist. Und hier sehen wir im Textzusammenhang, dass sich unter Welt oder dass wir unter Welt verstehen müssen, dass es sich hier um Menschen handelt, die nicht an den Herrn Jesus glauben, die ihm nicht nachfolgen und daher auch noch unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, des Teufels, stehen. Das Wort Hass ist nicht so schwierig. Ich denke, wir alle kennen dieses Wort, aber es hat in der Bibel eine ganz große Bandbreite. Es fängt im Grunde auf der einen Seite damit an, dass es bedeutet Ablehnung, jemanden nicht wollen. Und dann geht es über Hassen, über Leuten wehtun, bis dahin, dass man sie wirklich aktiv loswerden will, dass man sie vernichten will. Also das Wort Hass hat so eine ganz große Bandbreite. Und wenn wir heute über dieses Wort, das wird immer wieder vorkommen, wenn wir das immer wieder hören, dann beinhaltet das auch diese ganze Bandbreite von Ablehnung bis hin zu Verfolgung, bis hin zu Tötung. Ich denke, bei uns in der hiesigen Gegend wird sich der Hass mehr unter dem Gesichtspunkt der Ablehnung zeigen. Wolfgang hatte von Nordkorea gesprochen, da ist es ganz anders. Da bedeutet Hass etwas ganz Elementares, nämlich dass die Leute wirklich ja um ihr Leben Angst haben müssen. So extrem sind auch die unterschiedlichen Situationen. Schauen wir uns mal an, wie diese Ablehnung gegenüber Jesus ausgesehen hat, wie dieser Hass der Welt gegenüber Jesus ausgesehen hat. Er sagt ja, haben sie mich gehasst, so werden sie auch euch hassen. Und gleich zu Beginn des Johannesevangeliums lesen wir im Kapitel 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus ist der Schöpfer der Welt. Er ist, oder anders gesagt, ja, er hat die Welt erschaffen, Und gleichzeitig ist Israel Gottes auserwähltes Volk. Jesus kam zu seinem Volk, aber sie nahmen ihn nicht auf, sie wollten ihn nicht. Und dabei heißt dieses Nicht-Wollen nicht etwa, ach, ist uns egal, was Jesus tut oder was er macht, sondern sie wollten ihn aktiv loswerden. Schon am Anfang des Johannesevangeliums, schon ab Kapitel 5, lesen wir von Verfolgung und von einer Tötungsabsicht. Der Grund war, Jesus heilte einen Kranken am Sabbat. Und das war schon der erste Anlass dafür, dass die Leute sagten, mit Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Der verstößt gegen unsere Gesetze. Und als Jesus kurz darauf Gott seinen Vater nannte und sich dadurch Gott gleich machte, verstärkten sie diese Tötungsabsicht. Nachdem er einen Blindgeborenen geheilt hatte, kam es wieder dazu, dass sie sagten, wir wollen Jesus loswerden. Und schließlich dann in Kapitel 11, wir hatten das ja alles nach und nach auch betrachtet, wurde die Tötung Jesu durch die jüdischen Priester, Pharisäer und den Hohen Rat beschlossen, nachdem er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Wir sehen, dass es bei dem Hass der Welt gegen Jesus nicht um eine Affekthandlung geht. Es geht auch nicht darum, dass er ihnen einfach egal war, sondern der Hass der Welt gegenüber Jesus hat sich ganz konkret darin gezeigt, dass sie ihn töten wollten. Sie hatten seinen Mord, seine Tötung geplant. Und kurz bevor dies ausgeführt wird, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, mich hat sie zuvor gehasst. Wir kommen zu den 11 Jüngern. Denen gilt natürlich erstmal diese Erklärung, diese Aussage. Zuallererst ihnen. Das heißt, diejenigen, die immer mit Jesus zusammen waren, seine engsten Freunde, diejenigen, die später seine Apostel und Zeugen sein werden. Und Jesus sagt, euch wird das Gleiche erwarten. Den Textabschnitt, den wir uns das nächste Mal anschauen, den Bernd in 2 Wochen dann erklären wird, in dem Text wird dann die Stelle kommen, wo Jesus sagt, wie diese Jünger auch gehasst werden. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und so ist es dann auch wirklich passiert. Okay, das ist 2000 Jahre her. Was hat das mit uns zu tun? Ist das überhaupt ein Thema für uns? Würdet ihr sagen, ja, das ist es. Ich habe auch schon diesen Hass der Welt auf diese Art und Weise erfahren. Also ich habe ihn noch nicht so erfahren in diesen Extremen, dass Leute mich töten wollten. Aber dennoch weist Jesus auf diese Schwierigkeit hin. Und wie wir es auch in der Anmoderation gehört haben, wir sollten auf solche Situationen vorbereitet sein. Auch wenn es nicht so schlimm kommen wird, dass uns die Leute töten wollen, wir sollen trotzdem vorbereitet sein und wissen, was auch auf uns zukommen kann. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Als Nachfolger Jesu müssen wir auch mit der Ablehnung oder mit dem Widerstand von Menschen rechnen, die Gott nicht kennen. Und Paulus macht dann seinen Brief an Timotheus deutlich, dass es sich hierbei um ein Problem handelt, das eigentlich jeden Jünger, jeden Nachfolger Jesu irgendwo treffen kann oder sogar wird. Er schreibt an Timotheus in seinem 2. Brief im 3. Kapitel, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also wir müssen darauf gefasst sein. Und ich denke, das ist eine wichtige Information für uns, dass wir als Christen einfach darauf vorbereitet sind. Das kann wirklich die ganze Bandbreite beinhalten, von der Ablehnung bis hin zur Verfolgung oder gar bis zur Tötung. Ich gucke mal hier mehr auf meine rechte Seite, da sitzen meist die jüngeren Leute. Und ich weiß nicht, ob das ein Thema auch für euch ist, ob ihr manchmal wegen eures Glaubens ja, ausgelacht werdet, verspottet werdet. Wie ist das heute, wenn du dich als junger Mensch zu dem Herrn Jesus bekennst? Und wenn du dann mit deinen Leuten im Studium oder in der Schule darüber sprichst, wie ihr euer Christsein lebt? Wenn ihr sagt, wir haben bestimmte Vorstellungen von unserem Leben und wir wollen unser Leben danach ausrichten, was Gott in seinem Wort sagt. Zum Beispiel, wenn es um die Ehe geht, Sex vor der Ehe gibt's bei uns nicht. Was sagen dann eure Mitschüler? Sagen sie, toll, das ist ja was ganz Besonderes? Also als wir das damals sagten, da haben die Leute schon gesagt, ihr seid von vorgestern. Ihr lebt doch total an der Realität vorbei. Sie haben sich damals über euch lustig gemacht und ich nehme an, den meisten von euch wird es auch so gehen, wenn sie sagen, ja, wir wollen so leben, wie Jesus das möchte. Das ist ein Stück weit Spott, ein Stück weit Ablehnung, aber ein Stück weit auch Missverständnis oder Unverständnis. Ja, wie kann man denn heute noch so leben in dieser modernen Welt? Aber damit müssen wir letztendlich konfrontiert sein. Diejenigen unter euch, die aus Ländern kommen mit kommunistischem Hintergrund oder aus islamischen Ländern, die haben den Widerstand oder den Hass der Welt auf ganz andere Weise festgestellt oder auch spüren müssen. Von Benachteiligungen, dass sie manche Berufe nicht ausüben durften, bis hin zu Gefängnis, Arbeitslagern oder ja wirklich direkter Verfolgung bis hin zur Tötung. Wir sehen, es ist eine ganze Bandbreite möglich. Es ist sehr viel eigentlich möglich. Für uns als Christen ist es, denke ich, wichtig, dass wir darüber informiert sind. Ich habe jetzt gerade im Internet gelesen, Open Doors, das ist ja eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, die sagen, momentan gibt es ungefähr 100 Millionen Christen, hauptsächlich in kommunistischen und in islamischen Ländern, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden oder benachteiligt werden. Und da sehen wir, wie real im Grunde dieses Problem auch ist. Vielleicht bist du noch kein Nachfolger Jesu. Vielleicht hast du dich noch nicht bekehrt, so wie wir das eben von Nelly in dem Zeugnis hörten, die es ja mit 9 Jahren schon gemacht hat und sagte, ich möchte dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Aber vielleicht überlegst du und sagst, ja, das ist auch was für mich. Wenn du das überlegst, dann solltest du auch darüber informiert sein, ja, wenn ich das tue, dann werde ich mit dem Hass der Welt rechnen können. Das mag Spott sein, das mag Verfolgung sein, damit müssen wir rechnen. Als mein Schwager zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam, stürzten sich zuerst seine Eltern auf ihn. Sie versuchten ihn zur Besinnung zu bringen und zu sagen, was machst du denn da? Kehr um, komm wieder zurück in die alte Religion. Und als das nichts nutzte, dann wurde sogar der katholische Priester eingeschaltet, aber glücklicherweise blieb er standhaft. Aber das müssen wir wissen. Wenn wir Christen werden, dann kommt es oftmals zu Widerstand. Vielleicht nicht aus der Familie, aber vielleicht von der Familie. Vielleicht sind es dann die eigenen Eltern oder Kinder oder der Ehepartner, der einem das Leben dann schwer macht. Ich denke, darüber sollten wir wirklich informiert sein. In den folgenden Versen nennt der Herr Jesus 5 Gründe für den Hass der Welt. Wir werden diese kurz anschauen, betrachten und dann auch am Ende sehen, welche Ziele Gott durch diese Schwierigkeiten in unserem Leben erreichen kann. 5 Gründe habe ich aus diesen nachfolgenden Versen gefunden und wir werden die nun kurz nach und nach beleuchten. Der erste Grund, den der Herr Jesus für den Hass der Welt gegen seine Jünger nennt, ist die Tatsache, dass die Jünger nicht mehr oder nicht zur Welt gehören. Vers 19. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir hatten die Welt ja wie folgt definiert. Es handelt sich um Menschen, die Gott nicht kennen und nicht mit Gott leben. Das trifft im Grunde seit dem Sündenfall für jeden Menschen zu. Jeder Mensch, der geboren wird, gehört erst einmal zur Welt. Kommt jemand zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, dann wird er aus der Welt herausgenommen, herausgerufen und er wird ein Kind Gottes. Er gehört jetzt zur Gemeinde Gottes. Und es gibt im geistlichen Bereich nur diese zwei Dinge. Entweder gehörst du zur Welt oder du gehörst zur Gemeinde. Die Gemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Herrn hat, den Herrn Jesus Christus. Die Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Herrn hat. Die Leute denken, wir bestimmen selbst über unser Leben, aber in der Bibel sehen wir, dass die Welt unter der Herrschaft des Teufels lebt, des Fürsten, der in der Luft herrscht. Zum Beispiel lesen wir das im Epheserbrief. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und Jesus sagt, der erste Grund, warum euch die Menschen hassen, ist der Grund, weil ich euch aus der Welt herausgenommen habe und habe euch in meine Gemeinde gestellt, habe euch zu meinen Nachfolgern und zu Kindern Gottes gemacht. Wie war es denn in deinem Leben? Letzte Woche, als wir hier heimgefahren sind, da haben wir die Leute gesehen, die so komisch angezogen waren. Da kamen uns Bauarbeiter entgegen und Prinzessinnen und alles Mögliche. Und da habe ich gemerkt, aha, wir sind hier in einem katholischen Gebiet. Ich weiß nicht, wer hier groß geworden ist. Ich dachte an den Martin, der ist aber heute nicht da. Ich dachte, na, vielleicht war er auch früher so immer auf dem Karneval und hat richtig mitgemacht. Und dann ist er Christ geworden und dann geht er plötzlich sonntags nicht mehr auf den Sportplatz, sondern er geht in den Gottesdienst und geht nicht mehr zum Karneval, sondern besucht lieber die Bibelstunde. Also wenn wir aus der Welt herausgenommen werden, dann ändert sich auch was in unserem Leben. Und die Leute können das oftmals nicht verstehen, können es auch nicht nachvollziehen. Und Jesus sagt, das ist der erste Grund. Ihr habt die Seiten gewechselt. Und das ist der Grund, warum sie euch verfolgen, warum sie euch hassen. Der zweite Grund ist der Herr Jesus Christus selbst. Lesen wir ab Vers 20. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Aber das alles werden sie tun um meines Namens willen. Der zweite Grund der Ablehnung begründet sich in der einfachen Tatsache, dass die 11 Jünger damals und wir heute mit dem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Die Tatsache, dass wir seine Jünger sind, dass wir seine Nachfolger sind, dass wir seine Knechte sind, dass wir seine Diener sind, dass wir uns zu ihm halten, das ist der Grund, warum uns die Welt hasst. Sie haben Jesus gehasst, er ist der Herr, wir sind seine Nachfolger. Und deshalb hasst uns die Welt ebenfalls. Jemand, der die Gemeinde verfolgt hat, bis aufs Äußerste, war der spätere Apostel Paulus. Er wütete regelrecht und machte sich auf und wollte die Gemeinde Jesu zerstören. Eines Tages war er auf dem Weg nach Damaskus, hatte einen Brief in der Hand, der ihn bevollmächtigte, auch die Gemeinde zu vernichten, die Christen gefangen zu nehmen. Und auf diesem Weg nach Damaskus stellte sich der Herr Jesus, der auferstandene Herr Jesus, ihm in den Weg. Und er fragt ihn, Paulus, damals noch Saulus, warum verfolgst du die Gemeinde? Nee. Er sagte, warum verfolgst du mich? Und hierdurch wird wieder deutlich die Einheit der Gemeinde mit Christus. Wenn die Gemeinde verfolgt wird, machte der damalige Saulus dadurch deutlich, dass er den Herrn Jesus verfolgt. Also, da ist eine enge Verbindung. Und weil wir zu Jesus gehören, deswegen kriegen wir auch diesen Hass der Welt ab. Ein dritter Grund wird genannt. Und jetzt finde ich es wirklich interessant. Der dritte Grund liegt in der Unkenntnis Gottes. Vers 21. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und das finde ich wirklich interessant. Waren denn die Leute, die den Herrn Jesus verfolgt haben, nicht Kenner des Alten Testaments? Waren es nicht Eiferer für das Gesetz? Waren es nicht Leute, die sagten, wir sind Abrahams Kinder, wir sind Gottes Volk? Und Jesus sagt, der Grund für die Tatsache, dass sie mich hassen und dass sie euch hassen, liegt darin, dass sie Gott nicht kennen. Letzte Woche hatte Wolfgang damit angefangen, über Fritz Erbe zu sprechen. Er wohnte ungefähr 50 Kilometer von hier, noch nicht mal 50 Kilometer, Luftlinie vielleicht 35, 40 Kilometer in der Nähe von Herleshausen. Er gehörte zur Täuferbewegung, das heißt, er praktizierte die Glaubenstaufe und war da nicht so ganz konform mit dem, was seine Fürsten eigentlich lehrten und wollten, denn die waren zum evangelischen Glauben übergetreten. Aus diesem Grund weigerte er sich, sein Kind taufen zu lassen. Und weil er sich weigerte, wurde er, das war ungefähr 500 Jahre her, wurde er das erste Mal 1531 verhaftet. Das muss man sich mal vorstellen. Nur weil er sich weigerte, sein Kind taufen zu lassen, wurde er verhaftet. 2 Jahre später wurde er erneut verhaftet, weil er die verfolgte Glaubensschwester Margarete Koch aufnahm. Nach 7 Jahren in einem Turm eingesperrt wurde er dann auf die Wartburg gebracht und in das 10 Meter tiefe Verlies des Südturms gesperrt. Wenn ihr die Wartburg besucht, dann könnt ihr heute noch eine Gedenktafel sehen, die an dem Turm angebracht ist. Nach insgesamt 15 Jahren in diesem dunklen Verlies, ohne Dusche, ohne WC, ohne Licht, starb er dann. Und dann stellt sich die Frage, warum geschah das? Was war der Grund, der dahinter steht? Und wenn wir diesen Bibeltext zugrunde legen, müssen wir sagen, der Grund liegt darin, weil die Leute dachten, sie dienen Gott damit. Sie dachten, sie eiferten für Gott, für ihren Glauben. Aber der tiefere Grund, der dahinter steht, war der, dass sie Gott nicht wirklich kannten. Das war der Auslöser, warum sie ihn so verfolgt haben. Also der dritte Grund, Gottes kennen Gott nicht. Der vierte Grund ist noch schlimmer, sie hassen Gott sogar. Lasst uns das Argument lesen, Vers 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wir können zunächst über Vers 22 stolpern, wo Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre, so hätten sie keine Sünde. Bedeutet dieser Vers, dass diese Menschen ohne Sünde gewesen wären, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Das heißt es nicht. Wir müssen ja jeden Vers auch in der Gesamtheit der biblischen Botschaft betrachten. Und da wird natürlich ganz klar an vielen Stellen der Bibel, es gibt keinen Menschen ohne Sünde. Und auch wenn Jesus zu diesen Leuten damals nicht gekommen wäre, wären sie trotzdem Sünder gewesen. Was bedeutet dieser Vers? Vielmehr sagt Jesus in diesem Vers, dass sie jetzt keine Entschuldigung mehr vorbringen können. Was konnte diesen Menschen Besseres passieren, als den Sohn Gottes als Gegenüber zu haben, als jemanden, der zu ihnen redet, der ihnen das Wort Gottes verkündigt? Aber trotzdem haben sie ihn bewusst abgelehnt, sodass diese Sünde noch größer wurde. Oftmals, das hatten wir eben schon gesehen, handelt es sich bei den Verfolgern um Menschen, die ihre Religion durchaus sehr ernst nehmen. Viele Menschen sind der Auffassung, sie dienen und lieben Gott. Aber Jesus macht deutlich, wenn sie Jesus ablehnen, lehnen sie gleichzeitig auch den Vater ab. Jesus hat an ganz vielen Stellen deutlich gemacht, dass er eins ist mit dem Vater, wesensgleich. Das finden wir auch in vielen Glaubensbekenntnissen so formuliert. Und es ist ja eines unserer Glaubensgrundlagen auch. Jesus ist eins mit dem Vater. Und wenn jetzt Leute sagen, sie lehnen Jesus ab, dann können sie nicht gleichzeitig Gott lieben. Wie kann man Jesus ablehnen, den man sieht, und sagen, ich liebe aber Gott, den ich nicht sehe? Jesus hat den Vater offenbart. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn heute zum Beispiel die Moslems sagen, ja, wir lieben doch Gott, wir lieben Allah, aber sie sagen im gleichen Moment, aber Gott hat keinen Sohn, wir wollen nichts von Jesus wissen, wir lehnen Jesus ab, dann lehnen sie gleichzeitig auch den Vater ab. Der vierte Grund, den Jesus nennt, sie hassen den Vater, deswegen verfolgen sie mich, deswegen verfolgen sie euch. Das fünfte Argument und letzte vertieft die vorherige Aussage und endet in dem Beweis, es gibt keinen legitimen Grund für diesen Hass. Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Jesus nimmt jetzt Bezug auf seine Wunder. Und er macht deutlich, dass seine Wunder beweisen, dass er von Gott gesandt wurde. Sie beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Sie beweisen, dass er der verheißene Messias ist. Und dann kommt die Schlussfolgerung, sie hassen mich ohne Ursache. Die Wunder Jesu waren so klar und deutlich, dass gerade seine Gegner erkannten, wer er ist. Und Jesus hat es ihnen oft vorgeworfen, dass sie ihn erkannt haben, aber dass sie ihn bewusst abgelehnt haben. Und er macht deutlich, allein schon das Kommen, mein Kommen in diese Welt, nimmt den Menschen jede Entschuldigung. Aber die Werke, die Jesus getan hat, die rauben letztendlich die letzte Entschuldigung, sodass Jesus sagen kann, es gibt keinen Grund, dass sie mich hassen. Es ist eine willentliche Entscheidung, dass sie mich doch abgelehnt haben. Die Juden wussten damals, dass der Messias viele Wunder tun wird. Und sie erwarteten auch, dass er Wunder tun wird, die sonst kein anderer tun kann. Es gab ja damals auch hin und wieder Leute, die sagten, wir können Wunder tun. Und auch die Pharisäer waren vielleicht manchmal in der Lage, dass sie einem, der nicht sehen konnte, doch wieder helfen konnten. Das mag möglich gewesen sein. Aber sie wussten, es wird bestimmte Wunder geben, die nur der Messias tun kann. Dazu gehört zum Beispiel die Heilung eines Blindgeborenen. Also wenn jemand schon blind geboren wurde, da muss schon jemand Besonderes kommen, um diesen zu heilen. Dazu gehörte zum Beispiel auch die Austreibung eines stummen Dämons und die Heilung eines Aussätzigen. Ihr kennt die Begebenheit, als ein Aussätziger zu Jesus kam, vor ihm niederfiel und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Das ist die erste Begebenheit, die wir in den Evangelien hören, dass ein Aussätziger seit der Zeit Mose gereinigt wurde. Ein Aussätziger Jude. Es gab einmal zwischendrin diese Geschichte mit Naaman, das war aber kein Jude. Aber hier haben wir einen Juden, der wurde gereinigt, der wurde geheilt. Und jetzt müssen wir ein bisschen den Hintergrund erkennen. Die Juden wussten, das kann nur der Messias. Und was macht Jesus? Er schickt diesen Geheilten zu den Priestern. Und das war schon im Gesetz so vorgeschrieben, dass wenn jemand gereinigt wurde, musste er zum Priester gehen und er musste ihm sich zeigen. Der Hintergrund ist, bevor er als aussätzig deklariert wurde, war er auch beim Priester. Und der Priester hat festgestellt, du bist aussätzig. Und dann kam er eine Woche lang in Quarantäne und nach 7 Tagen haben sie ihn wieder angeguckt. Ja, tatsächlich, du bist aussätzig, also du bist unrein, du bist verstoßen, du kommst weg von hier. Jetzt wird so einer geheilt und gereinigt. Und Jesus schickt ihn zurück, wohin? Zu den Priestern, die damals festgestellt hatten, dass er Aussatz hat. Dann kommen sie dahin und er guckt ihn an und sagt, ja, ich erkenne dich wieder, du bist doch der, den ich damals krank geschrieben habe. Und jetzt bist du gesund, wie ist denn das passiert? Und dann erzählte er, wie es passiert ist. Jesus hat mich geheilt. Und der Priester musste sagen, du bist wirklich geheilt. Und dann lesen wir später, die Priester waren dabei, als Jesus verurteilt wurde. Sie wussten, was sie tun. Genau das Gleiche. Wir haben ja hier fortlaufende Predigten. Vor kurzem haben wir darüber gehört, von der Auferweckung des Lazarus. Er war 4 Tage tot und Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus hatte auch vorher schon Tote auferweckt, das war jetzt nichts Neues. Aber hier war das Neue, dass es öffentlich geschah, dass ganz viele Leute drumherum waren und dieses mitbekommen haben. Und jetzt sagten die religiösen Leiter, oh, der wird uns langsam zu gefährlich. Alles Volk läuft ihm nach, jetzt müssen wir eingreifen. Und genau nach dieser Auferstehung setzten sie sich zusammen, nach dieser Auferweckung setzten sie sich zusammen und entschieden, dass Jesus getötet werden muss. Jesus sagt, meine Wunder beweisen, wer ich bin. Und trotzdem lehnen sie mich ab, trotzdem hassen sie mich. Meine Wunder beweisen, oder die Wunder beweisen, Jesus ist der verheißene Erlöser. Und die Schlussfolgerung lautet, sie lehnen mich ohne Ursache ab. Sie wissen genau, wer ich bin und trotzdem lehnen sie mich ab. Wir haben jetzt 5 Gründe betrachtet und gesehen, warum gibt es diesen Hass der Welt. Aber ich möchte abschließend jetzt unsere Gedanken auf eine andere Ebene lenken und fragen, was könnten die Gründe sein, warum Gott diesen Hass der Welt gegen seine Nachfolger zulässt? Was könnte Gott bei uns bewirken wollen, wenn wir verfolgt werden, wenn wir diesen Hass der Welt abbekommen? Wenn doch Gott alles nach dem Wohlgefallen seines Willens wirkt und wenn denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann stellt sich mir die Frage, wozu können denn diese Nebenwirkungen der Nachfolge Jesu in meinem Leben gut sein? Was können sie Gutes bewirken? Gott gebraucht den Hass der Welt, zum Beispiel die Verfolgung, um Gutes mit seiner Gemeinde und einzelnen Nachfolgern zu erreichen. Das soll die Anwendung sein und ich möchte das in 3 kurzen Punkten deutlich machen. Letzte Woche sprach Wolfgang unter anderem über die Bruderliebe. Ich glaube, dass der Hass der Welt die Liebe zu den Geschwistern stärkt und festigt. Letzte Woche haben wir gehört, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Diese Aussage steht wirklich im Kontrast zu dem Hass der Welt, die Liebe zu den Brüdern gegen den Hass der Welt. Wenn der Druck von außen auf uns, auf die Christen zunimmt, dann werden wir näher zusammengedrückt. Das soll der erste Punkt sein, die erste Auswirkung. Der Hass der Welt sorgt sogar dafür, dass wir als Christen näher zusammenkommen, dass wir uns mehr lieben. Denn dann erkennen wir, ja, wer unsere Freunde sind. Die Welt liebt uns nicht wirklich, aber die Brüder, die sind eines Sinnes mit uns, sie verstehen das und sie sind diejenigen, die uns auch in dieser Situation helfen können. Der erste Punkt, also Freunde. Wir bekommen Freunde, Brüder und Schwestern aufgrund des Hasses der Welt. Das zweite, Frucht. Manuel predigte vor 2 Wochen über den Weinstock und die Reben. Und wir haben gehört, wir sind mit Jesus verbunden und aus dieser Verbindung heraus entsteht Frucht. Der Herr gebraucht den Hass der Welt, damit wir noch enger mit Christus verbunden werden und wir noch mehr Frucht bringen. Wer hätte das gedacht? Da will der Feind Christus und seiner Gemeinde schaden. Er hasst, er verfolgt und dennoch wird hierdurch die Fruchtbringung angeregt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie Manuel das letzte Mal deutlich machte, oder vor zwei Wochen, wie der Weinstock beschnitten wird. Und das ist bestimmt nichts Angenehmes, wenn der Weinstock beschnitten wird, wenn er die schlechten Triebe abgeschnitten bekommt. Aber genau das passiert doch auch, wenn wir Druck aus der Welt erleben. Auch dann kommt es zu einer solchen Beschneidung. Sicherlich ist das Ziel der Verfolgung, den Bau des Reiches Gottes zu hindern und zu stoppen. Der Hass des Teufels ist so groß, dass er dich und mich von Christus isolieren möchte. Aber genau das Gegenteil kann der Fall sein, wenn wir verfolgt werden. Die Rebe streckt sich umso mehr dem Weinstock entgegen, sie klammert sich noch mehr an Christus. Und durch diese Leiden sorgt der Vater dafür, dass wir enger in die Gemeinschaft mit Christus kommen und auf diese Weise bewirkt er seine Frucht in uns. In einem Lied von Sarah Flower Adams wird es auch recht gut ausgedrückt und ich denke, ihr kennt das Lied. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir. Soll doch durch Kreuz und Pein dies meine Losung sein, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Das ist die zweite Auswirkung, die wir durch den Hass der Welt auch in unserem Leben erleben und die Gutes hervorbringt, nämlich, dass wir näher zu Christus kommen und dass dadurch auch Frucht in unserem Leben entsteht. Eine dritte, und die lasse ich euch jetzt raten, die dritte gute Auswirkung. Ich lese zwei Bibelverse, einmal Matthäus Kapitel 5, Abvers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und Petrus schreibt, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Was ist die gemeinsame Reaktion auf den Hass der Welt in beiden Versen? Ist es euch aufgefallen? Die Belohnung im Himmel. Gut, dann habe ich es nicht gut ausgedrückt. Freude, genau, die Freude. Der Herr Jesus fordert uns auf, oder hier Matthäus, der Jesus zitiert, und auch Petrus, sich zu freuen, wenn solche Situationen kommen. Das hört sich erstmal paradox an und für uns ist es wahrscheinlich auch sehr fremd, dieser Gedanke. Freude, wegen, mit und für Christus zu leiden, bedeutet Freude. Wenn diese Zeiten kommen und sie kommen, dann ist das ein Grund zur Freude. In Apostelgeschichte 5 können wir nachlesen, wie die Apostel in Jerusalem den Herrn Jesus bezeugten und dann kam das, was der Herr Jesus auch angekündigt hatte. Sie wurden vor den Hohen Rat gestellt. Sie mussten Rechenschaft ablegen, sie wurden geschlagen und man verbot ihnen, in dem Namen Jesus zu reden und dann durften sie wieder gehen. Und die Apostel, was waren sie jetzt? Waren sie eingeschüchtert? Waren sie traurig? Waren sie entmutigt? In Vers 41 lesen wir dann, sie gingen nun voll Freude von dem Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Durch den Glauben an den Herrn Jesus sind wir Teilhaber der allergrößten Segnungen. Ich hatte das anfangs gesagt. Wir bekommen so viel Segen und so viel Gutes. Aber durch den Glauben sind wir auch mit dem verbunden, der einen Leidensweg gegangen ist. Und wir können diese Dinge nicht voneinander trennen. Teilhaber an den Segnungen Jesu zu sein, bedeutet auch, Teilhaber an den Leiden Jesu zu sein. Und so können wir uns freuen, wenn diese Dinge passieren, denn es bezeugt und beweist, dass wir zu Christus gehören. Paulus schreibt an die Philipper: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich nannte diese Predigt Risiken und Nebenwirkungen in der Nachfolge Jesu. Als Christen müssen wir mit diesen Nebenwirkungen Verfolgung und Hass der Welt in seiner ganzen Bandbreite rechnen. Und dennoch überwiegen die Segnungen die Nebenwirkungen bei weitem. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und selbst diese Nebenwirkungen, die wir uns eben angesehen haben, gebraucht Gott, um etwas Gutes in uns zu bewirken, nämlich Freunde, Frucht und Freude. Ich hoffe, wir sind auf diese eventuellen Nebenwirkungen der Nachfolge Jesu jetzt etwas besser vorbereitet. Ich konnte mir ja schon im Vorfeld mehr darüber Gedanken machen und habe dann überlegt, was ist denn jetzt die Schlussfolgerung für mich als Christ? Und als ich so darüber nachdachte, war mir klar, diese Dinge, wenn sie denn kommen, sollen mich nicht von der Nachfolge meines Heilandes abhalten. Im Gegenteil, ich möchte auch ganz bewusst das in Erwägung ziehen, dass die Nachfolge auch ein Leidensweg sein kann. Ich weiß wohl um meine eigene Schwachheit. Ich bin leidensscheu. Aber durch Gottes Gnade möchte ich weiterhin Jesus bekennen und zu seiner Ehre leben, selbst wenn das Hass der Welt oder Verfolgung bedeutet. Weil auch Jesus um unsere Schwachheit weiß, haben wir Hilfe nötig in der Nachfolge. Wir brauchen einen Beistand. Und von diesem werden wir in dem nächsten Abschnitt hören, den Bernd uns in 2 Wochen dann erklären wird. Und da freue ich mich schon auf diese Botschaft. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat, uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen.